DW Menschen und Märkte.
Countdown zum Handelsstreit. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der EU. Chinesen wollen deutschen Autozulieferer kaufen und Anti-Rassismus-Training bei Starbucks. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Schon seit Monaten ist von einem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union die Rede. Bisher wurden nur Argumente ausgetauscht. Doch an diesem Freitag könnte sich das ändern. Dann greifen nämlich erstmals die Sonderzölle, mit denen US-Präsident Trump seine heimische Stahl- und Aluminiumbranche gegen die Konkurrenz aus Europa schützen möchte. Wenn das nicht in letzter Minute abgewendet wird, und derzeit spricht nichts dafür, dann setzt das eine Reihe von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen in Gang. Timo Fuchs.
Am Freitag soll er also beginnen. Trumps Handelskrieg gegen Europa. Die EU ist in Sachen Handel besonders hart zu uns, findet der US-Präsident.
The European Union has been particularly tough on the United States.
Für den Handelskrieg bringt Trump nun seine Geschütze in Stellung. Vor wenigen Tagen beantragte er beim Handelsministerium einen Bericht, um die Autoindustrie zum Baustein der nationalen Sicherheit erklären zu können. Diese Formalie braucht Trump, damit er ohne den Kongress Zölle verhängen kann. Für den 1. Juni kommt dieser Antrag aber zu spät. Zölle für deutsche Autos wird es jetzt nicht geben. Für Stahl und Aluminium hat Trump aber die Freigabe des Ministeriums bereits auf dem Tisch. Und deshalb sagt Wirtschaftsexperte Jacob Kierkegaard vom Peterson Institute for International Economics, diese Zölle kommen auf jeden Fall.
Absolutely, absolutely. I think they will.
Für die Einfuhr von Aluminium müssen Europäer dann 10% zahlen, für Stahl 25. Große Stahlfirmen wie ThyssenKrupp könnte das dazu drängen, ihre Produktion erstmals oder noch intensiver in die USA zu verlegen und Fabriken zu bauen. Aber werden kleinere Firmen an solch einer Mammutaufgabe nicht scheitern?
Oh yeah, there's no doubt about that.
Daran gibt es keinen Zweifel. Insgesamt können europäische Stahlproduzenten solche Gewinneinbußen nicht verkraften. Viele werden nicht mehr wettbewerbsfähig sein und aufhören, in den USA zu verkaufen.
Das verliefe dann genau nach Trumps Plan. Auf einem Treffen mit amerikanischen Stahlunternehmern sagte er voraus, dass wohl alle von ihnen sofort ihre Unternehmen ausbauen würden, sobald er ihnen mit den Zöllen helfe.
Pretty much all of you will immediately be expanding and you're going to hire more workers and your workers are going to be very happy.
Aber glückliche amerikanische Arbeiter, es wird sie womöglich nicht überall geben. Denn Trump schafft zwar einem kleinen Bereich der US-Wirtschaft die ausländische Konkurrenz vom Hals, so könnten seine Stahlunternehmen höhere Preise verlangen. Aber gleichzeitig setzt er damit einen großen Bereich seiner Wirtschaft unter Druck, nämlich alle US-Unternehmen, die Stahl und Aluminium verarbeiten und die höheren Preise zahlen müssen. Der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool hat deshalb bereits Alarm geschlagen, genauso Campbell, die Dosensuppen verkaufen, und auch die Autoindustrie, die Trump doch eigentlich besonders schützen will. Dazu kommt, dass die EU einen Gegenschlag angekündigt hat, der amerikanische Produzenten von Whisky und Motorrädern treffen soll. Allerdings betreffen diese beiden Zollmanöver von USA und EU am Ende nur einen Handelsbereich im Wert von 6 Milliarden Dollar. Peanuts, sagt Jacob Kierkegaard. Denn die vollen Handelsbeziehungen belaufen sich mit Investitionen auf über 2 Billionen Dollar. Deshalb sei die entscheidende Frage, ist der Handelskrieg nach den ersten beiden Schlägen schon zu Ende?
Was that the end of it?
Wohl kaum, denn die Vergeltung der Vergeltung ist ja bereits vorbereitet. Eine 25-prozentige Steuer auf europäische Autos, sobald Trump sie zur Bedrohung der nationalen Sicherheit erklären kann. Die Größenordnung der betroffenen Wirtschaft dann ist eine völlig andere.
And then of course we're beginning to see numbers that are large.
Diese Zahlen treffen die deutsche Industrie dann besonders hart. Ab Herbst könnte diese Schlacht in Trumps Handelskrieg beginnen.
Das Europäische Parlament hat heute in Straßburg eine Richtlinie gegen Lohndumping verabschiedet. Damit sollen EU-Bürger, die zum Arbeiten in ein anderes EU-Land geschickt werden, besser gegen Ausbeutung geschützt werden. Im Kern gilt der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ein polnischer Bauarbeiter, der auf einer Baustelle in Deutschland arbeitet, darf also nicht schlechter bezahlt werden als ein deutscher Kollege. Kritik kommt vor allem aus Osteuropa. Malte Pieper.
Es ist ein deutliches Gefälle, das belegen die reinen Zahlen. Nach Berechnungen der EU-Kommission verdienen entsandte Arbeitnehmer derzeit im Schnitt fast 35% weniger als ihre einheimischen Kollegen. Ein Vorteil vor allem für osteuropäische Betriebe, die mit deutlich geringeren Lohnkosten bei uns an den Start gehen konnten, als beispielsweise die deutschen Mitbewerber. Der SPD-Europaabgeordnete Michael Dietjen.
Es war möglich, dass man den Lohn aus seinem Heimatland mitgebracht hat. Und die Löhne sind natürlich in Europa äußerst unterschiedlich. Wir haben schon ein Lohngefälle in Europa, das relativ erheblich ist.
Und das nun mit der neuen Entsenderichtlinie einigermaßen zurechtgerückt werden soll. Denn künftig muss jeder Arbeitnehmer, auch die Entsandten, ab dem ersten Beschäftigungstag in die jeweils gültigen Tarifverträge oder eben den Mindestlohn eingruppiert werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, lautet die Maxime. Das betrifft auch die üblichen Zuschläge, Reisekosten, Weihnachtsgeld etc. pp. Das alles muss es künftig für die zusätzlichen Hilfskräfte aus Bulgarien genauso geben wie für den deutschen Facharbeiter. Nur die Sozialabgaben, die dürfen maximal noch 1,5 Jahre im Heimatland gezahlt werden. Es war ein hartes Stück Arbeit, räumt die zuständige EU-Kommissarin, die belgische Christdemokratin Marianne Thyssen ein. Aber betont sie,
the importance of this agreement cannot be underestimated.
Die Bedeutung dieser Einigung, die kann man nicht unterschätzen. Damit das europäische Projekt funktioniert, muss der Binnenmarkt nicht nur fair sein, er muss auch als fair von den Bürgern empfunden werden. Doch genau das ist das Problem. Die neue Entsenderichtlinie wird vor allem in Westeuropa als fair empfunden. In den östlichen Mitgliedstaaten bangen viele um ihre Jobs. Denn wenn sie nicht mehr billiger sind als die deutschen oder französischen Arbeiter, warum soll man ihnen dann noch in Hamburg oder Bordeaux einen Job geben, fragen sich viele. Der slowakische Nationalliberale Richard Sulik spricht deshalb bereits von Sonntagsreden, von Scheinheiligkeit.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit klingt zwar gerecht, doch in Wirklichkeit setzen sie damit außer Kraft den wichtigsten Marktfaktor, das ist der Preis. Mehr noch, sie benachteiligen direkt und bewusst die Dienstleister aus den osteuropäischen Ländern, weil diese außer dem gleichen Lohn auch noch die Entsendekosten tragen müssen.
Der Widerspruch lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Erstens haben wir doch Fachkräftemangel bei uns, argumentiert die Grüne Terry Reinke. Wir brauchen doch beispielsweise händeringend Pflegekräfte. Aber davon mal abgesehen.
Na, die ArbeitnehmerInnen aus Osteuropa, die arbeiten ja genauso hart auf deutschen Baustellen und in Pflegeheimen wie Arbeitnehmer, die in Deutschland einen Arbeitsvertrag haben. Dementsprechend sage ich denen, dann verdient ihr auch den gleichen Lohn. Und genau das haben wir jetzt gerade mit der Revision der Entsenderichtlinie durchgesetzt.
Nach dem Votum des Europaparlaments haben die Mitgliedstaaten nun 2 Jahre Zeit, aus der Richtlinie nationale Gesetze zu machen. Das heißt, die Regeln greifen ab etwa 2020. Doch auch bei uns stoßen sie nicht auf ungeteilte Freude. Während der Zentralverband des deutschen Handwerks mahnt, man müsse die Einhaltung der Tarifverträge nur noch konsequent überwachen, spricht die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände von hochbürokratischen Regeln.
Als der deutsche Roboterhersteller KUKA vor 2 Jahren von Chinesen gekauft wurde, begann hierzulande eine große Diskussion. Darf man tatenlos zusehen, wie chinesische Firmen hier Know-how einkaufen und damit deutschen Firmen zunehmend Konkurrenz machen? Nun steht das nächste Unternehmen vor dem Verkauf. Der Autozulieferer Grammer könnte bald komplett an eine chinesische Firma gehen, die bereits Teile am Unternehmen besitzt. Samir Ibrahim berichtet.
An der Börse kommt die Idee zur Übernahme von Grammer durch den chinesischen Großinvestor gut an. Um mehr als 20% steigt der Wert der Aktie auf den höchsten Stand überhaupt. Ninbo Chifeng ist an Grammer schon seit einem Jahr beteiligt, sagt Frank Rotauge von AHP Capital.
Diese Situation ist eigentlich entstanden aus einer unwillkommenen Übernahmeversuch eines anderen Zulieferers aus der bosnischen Hastor-Gruppe. Und insofern ist das jetzt nicht völlig überraschend.
Die Hastor-Gruppe, das ist der bosnische Familienkonzern, der sich zuletzt mit VW und Daimler angelegt hatte. Die Übernahme von Grammer hatten die Chinesen seinerzeit durch ihren Einstieg verhindert. Fast 580 Millionen Euro müsste der chinesische Autozulieferer Ninbo Chifeng nun in die Hand nehmen. Das ist mehr, als der Konzern in 2 Jahren umsetzt. Für Frank Rotauge macht die Übernahme trotzdem durchaus Sinn.
Hier geht es einfach darum, dass zwei Unternehmen sowieso schon miteinander verbunden sind, zusammenarbeiten und man jetzt sozusagen aus chinesischer Seite sagt, die Beteiligung ist ein gutes Unternehmen und wir wollen das integrieren. Wir wollen auch in Europa in dem Autozuliefererbereich eine relevante Rolle spielen.
Das Vorhaben von Ninbo passt damit ins Bild. Chinesische Konzerne sind seit Jahren dabei, sich in Deutschland einzukaufen. Sie wollen hier Fuß fassen oder Technologie einkaufen. Voriges Jahr gaben sie dafür fast 14 Milliarden Dollar aus. Das nötige Geld, sagt Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank, haben die Chinesen.
Sie verdienen sehr viel Geld, sie haben immer noch sehr starke Exporte, aber vor allen Dingen denken die Chinesen in Dekaden. Sie denken nicht in Jahren, in Dekaden. Sie wollen eben eine Weltwirtschaftsmacht werden und dazu sind sie auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen und das aufzukaufen, was sie brauchen.
Das kommt nicht immer gut an. Auch deshalb, weil die chinesische Regierung ganz offiziell eine Liste führt mit Branchen, in denen sich chinesische Konzerne einkaufen sollen. Etwa bei der Biotechnologie, Medizintechnik oder Mikroelektronik. Längst wird darüber nachgedacht, die chinesische Shoppinglaune gesetzlich zu bremsen. Die Regierung könnte das tun, sagt Halver, macht es aber nicht.
Deutschland singt ja immer das hohe Lied der freien Kapitalmärkte. Nur man muss feststellen, dass viele Käufer aus Ländern kommen, wo der freie Kapitalmarkt in der Theorie nur vorhanden ist, aber eben nicht in der Praxis. Und von daher sollte man sagen, wenn nicht die Gegenseite bereit ist, die Pforten zu öffnen, dann machen wir es auch nicht.
Bei Grammer wird es solche Bestrebungen nicht geben. Schlüsseltechnologie kann man mit einem Unternehmen für Autositze nicht unbedingt erwerben. Ob es ein Übernahmeangebot am Ende wirklich geben wird, ist noch offen. Auf eine typisch deutsche Befindlichkeit sind die Chinesen aber wohl bereits eingegangen. Für den Fall einer Übernahme gibt es dem Vernehmen nach bereits eine Arbeitsplatzgarantie für die nächsten 7,5 Jahre.
Heute ist großer Schulungstag bei den US-Mitarbeitern der Kaffeehauskette Starbucks. Alle 8000 Filialen in den USA bleiben für 4 Stunden geschlossen. 175.000 Mitarbeiter werden in dieser Zeit geschult. Und was sollen sie lernen? Mit ihrer unbewussten Voreingenommenheit umgehen. Anders gesagt, es ist ein Antirassismus-Training. Auslöser war ein Fall in Philadelphia Mitte April. Reinhard Spiegelhauer.
Die beiden Männer hatten bei Starbucks gesessen, ohne etwas bestellt zu haben. Dann baten sie darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Das wollte ihnen die Filialleiterin nicht gestatten. Stattdessen verlangte sie von den Männern, sie sollten gehen. Die weigerten sich, die Frau rief die Polizei. Ein Handyvideo von der Festnahme machte das Ganze landesweit zum Thema. Die beiden Männer seien nur wegen ihrer Hautfarbe so behandelt worden, so der Vorwurf. Und der Stadtrat aus dem Stadtbezirk, in dem das Starbucks-Café liegt, sieht das genauso.
You know, everyone knows that Starbucks brand.
Jeder weiß von Starbucks, du kannst kommen, das WLAN benutzen, dich mit anderen, auch mit Geschäftspartnern treffen. Das war immer Bestandteil der Marke. Die beiden Männer hatten sich mit einem weißen Immobilienmakler bei Starbucks verabredet gehabt. Er kam aber erst an, als die Polizei schon im Café war. Obwohl er die Aussagen der beiden Männer bestätigte, konnte er nicht verhindern, dass sie in Handschellen abgeführt wurden. Die Beamten hätten sich im Prinzip korrekt verhalten, verteidigte später der Polizeichef, ein Afroamerikaner, seine Mitarbeiter. Wenn die Beamten gebeten werden, jemanden aus einem Geschäft zu entfernen, ist der erste Schritt zu verhandeln. Sie haben das 10 Minuten lang versucht. Dass es bei Starbucks eigentlich anders läuft, konnten die Beamten nicht wissen. Sie können nicht intuitiv die Policy jedes Unternehmens kennen. Von Starbucks gab es damals erstmal nur ein kurzes Statement. Allerdings wurden bald weitere Fälle ähnlicher Diskriminierungen bekannt, auch wenn dabei niemand festgenommen worden war. Als klar wurde, welcher Shitstorm auf die Kette zurollte, handelte Starbucks-Chef Kevin Johnson.
These two gentlemen did not deserve what happened.
Diese beiden Herren haben nicht verdient, was passiert ist. Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert. Seien es Änderungen unserer internen Regeln oder ein spezielles Training. Wir kümmern uns darum. Jetzt soll es also das angekündigte Training gegen unbewusste Voreingenommenheit geben, so der offizielle Titel. Andere US-Firmen arbeiten seit längerem mit solchen Trainings für ihre Mitarbeiter, zum Beispiel die große Warenhauskette Walmart. Wissenschaftler haben Starbucks beim Zusammenstellen des 4-stündigen Programms unterstützt. Andere Psychologen warnen aber, ein einmaliges Training drohe zu verpuffen. Die beiden Männer, die in Philadelphia festgenommen worden waren, haben sich schon vor längerem außergerichtlich mit Starbucks auf eine Entschädigung unbekannter Höhe geeinigt. Und bei Starbucks gilt inzwischen grundsätzlich die Regel, dass jeder kostenlos die Toilette benutzen darf, auch ohne etwas zu konsumieren.
Das sind sie, die kleinen Siege, Reinhard Spiegelhauer über das Antirassismus-Training bei Starbucks. Damit sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war Tom Schmidt. Mein Name ist Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.